Heute haben wir die Episode 50. Wenn du jetzt eine Jubiläumsfolge erwartest, muss ich dich enttäuschen. Die hatte ich ja als Nerd, wie sich das so gehört, in Folge 42 gemacht. Ich habe mir aber trotzdem was Besonderes ausgedacht. Und zwar heißt die heutige Folge 10 Fragen von ChatGPT an Dr. Thorsten Bayer. Ich habe mir gedacht, lassen wir doch mal die KI ein paar schlaue Fragen sich ausdenken. Und ich bin überrascht. Und ihr dürft auch gespannt sein, denn die Fragen sind doch relativ intelligent und haben verschiedene Ebenen, um an das Thema ranzugehen. Also ChatGPT, du hast mich überrascht. Sei gespannt auf diese Folge. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, die Idee war wirklich mal zu schauen, ob ChatGPT jetzt auch schon ein Interview ganz gut führen kann. Ich habe eigentlich nur zwei Prompts gemacht. Der erste hieß, kennst du den Podcast Web but Green? Und da hat er geantwortet, ja, der Podcast Web but Green beschäftigt sich damit, wie das Internet nachhaltiger gestaltet werden kann, indem es seinen ökologischen Fußabdruck reduziert. Der Podcast richtet sich vor allem an Webentwickler, IT-Teams und digitale Marketing-Profis. Themen wie der Einsatz energieeffizienter Codes, die Wahl von nachhaltigem Webhosting und der Verzicht auf unnötige Datentransfers werden häufiger behandelt. In den neuesten Episoden wird beispielsweise darüber gesprochen, wie bekannte Websites wie Bing und Google ihre CO2-Emissionen senken könnten oder welche Datenformate vermieden werden sollten, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Der Podcast geht auch auf die digitale Suffizienz ein, sein Ansatz, der auf das Minimieren digitaler Ressourcen und Aktivitäten abzielt, um so nachhaltiger zu handeln. Du kannst den Podcast auf Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und weiteren hören. Stimmt alles? Er hat natürlich bei dem Rückblick jetzt nur die Folgen der letzten paar Wochen genommen, aber ich bin schon mal beeindruckt, dass er den Podcast kennt und auch schon sogar die letzte Folge kennt, die ich aufgenommen habe, weil das war die, in der ich Bing besprochen habe. Der zweite Prompt war, am 17. Oktober steht die Episode 50 an. Zu diesem Anlass möchte ich, dass du dir 10 Fragen überlegst, die du dem Host Dr. Thorsten Bayer stellen würdest, wenn du der Gastgeber wärst. Versetze dich in die Rolle der Zuhörer und mach einen interessanten Fragenmix. Und dann hat er innerhalb von einer Minute die 10 Fragen ausgespuckt, die ich jetzt beantworten werde.
Hallo Thorsten, ich freue mich, dir heute 10 Fragen zu deinem Podcast stellen zu dürfen. Bist du bereit? Was war für dich persönlich das wichtigste oder überraschendste Thema, das du in den vergangenen 50 Episoden besprochen hast?
Gut, so richtig überrascht. Wenn man sich Jahre mit einem Thema beschäftigt, wird man nicht mehr so richtig überrascht. Vielleicht das Überraschendste für die Zuhörer war die Folge, in der ich über Treibhausgase und Arten, also die verschiedenen Treibhausgase gesprochen habe. Neben CO2 gibt es ja da noch Methan, Lachgas, Fluorkohlenwasserstoffe oder auch SF6, die teilweise für die Kühlung oder in Windrädern eingesetzt werden. Und auch dann natürlich, was mit der Internetbilanz zu tun haben, das war wahrscheinlich für die Zuhörer eine Überraschung, für mich natürlich nicht, weil ich als Chemiker das als die naheliegendste Sache ansehe, mal zu schauen, wo spielt hier Chemie eine Rolle. Die spielt natürlich auch bei Recycling eine Rolle.
Du sprichst oft von digitaler Suffizienz. Welche kleinen, aber wirkungsvollen Schritte kann jeder Zuhörer sofort umsetzen, um seinen digitalen CO2-Fußabdruck zu reduzieren?
Zu digitaler Suffizienz hatten wir vor kurzem auch ein Interview, da gibt es halt immer mehrere Dinge, die man tun kann. Zum Beispiel schauen, brauche ich bestimmte Daten, bestimmte Apps, brauche ich die noch oder brauche ich die nicht mehr, dann sollte ich die löschen, weil zum Beispiel auf dem Smartphone ist es ja so, Jede App, die du da installiert hast, hat auch pausenlos Updates. Und wenn du die gar nicht nutzt und immer diese Updates installierst, ist das auch dann überflüssig. Auf Webseiten kann man natürlich die Datenformate optimieren. Das haben wir schon relativ oft betrachtet. Und zu Suffizienz gehört für mich auch zu überlegen, brauche ich jetzt immer wieder ein neues, besseres Handy, einen neuen, besseren Fernseher? Brauche ich jetzt noch die Smartwatch oder brauche ich dies oder jenes noch, was auch noch im Internet hängt? Brauchen die Kinder Spielzeug, was auch schon im Internet hängt? Und das sind Dinge, die man sich überlegen kann und die natürlich einen unmittelbaren Effekt auf den digitalen oder generell den CO2-Fußabdruck haben.
Wie reagieren Unternehmen und Webagenturen auf deine Vorschläge zur nachhaltigen Webgestaltung? Gibt es positive Beispiele, die dich besonders beeindruckt haben?
Gut, die Unternehmen reagieren unterschiedlich. Es gibt natürlich Agenturen, die sich inzwischen auch auf das Thema nachhaltiges Webdesign, nachhaltige Gestaltung spezialisiert haben. Das sind aber eher kleinere. Bei den größeren kommt dann oft das Argument, ja, die Kunden fragen das nicht nach oder was haben die Kunden davon? Der Effekt ist so klein. Aber wie gesagt, damit musst du halt immer leben, wenn du irgendwo bestehende Pfade verlassen willst. Und wie gesagt, das positive Beispiel sind wirklich die Leute, die sagen, wir wollen hier was tun. Zähle ich mich auch dazu. Zähle ich aber auch viele meiner Gäste dazu, die ich hier hatte, die eigentlich auch viel aus Eigennutz oder manchmal aus Idealismus dann machen, um das Internet voranzubringen. Nimm dir nur mal beispielhaft das Low-Tech Magazine, das eben nur mit Solarenergie funktioniert. Und wenn der Strom weg ist, dann ist das halt auch mal eine Stunde offline. Kann auch mal vorkommen, da geht die Welt auch nicht unter.
Welche technischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen erwartest du in den nächsten 5 Jahren im Bereich der digitalen Nachhaltigkeit?
In die Zukunft blicken ist natürlich immer schwierig. Wenn du das kannst, nimm dir jede Wirtschaftsprognose oder wenn du vor 5 Jahren jetzt eine Prognose gemacht hättest, wie viel Strom verbraucht das Internet im Jahr 2024, wären deine Zahlen natürlich total zu niedrig gewesen, weil die ganze KI-Revolution hat das natürlich alles pulverisiert. 2020 war das Internet noch auf Platz 6 bei den CO2-Emissionen, wenn es ein Land gewesen wäre. Heute habe ich keine aktuellen Zahlen, aber da gibt es die Prognose, dass wir eher schon auf Nummer 3 sind. Das Problem wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwann sein, dass wir feststellen, wir haben da Datencenter, die immer mehr und immer mehr Strom verbrauchen und wir wissen eigentlich gar nicht so wofür. Da sind auch viele Server von Kunden drin, die einfach nur eingeschaltet sind, die gar keine Zugriffe haben und da wird man sich wahrscheinlich irgendwas mal überlegen müssen. Server, auf die keine Zugriffe sind, einfach mal abschalten oder bei den Kunden mal nachfragen, wisst ihr, dass ihr den Server noch habt? Das wären vielleicht Dinge, gesellschaftliche Entwicklungen. Gut, wir müssen halt die CO2-Emissionen reduzieren und es gibt ja auch ein paar gesetzliche Vorgaben, die auch in die Richtung gehen, dass das in der IT und bei Rechenzentren nochmal ein bisschen stärker forciert werden soll. Aber wie gesagt, in die Zukunft blicken ist immer schwer. Meine Hoffnung wäre, dass ich nicht mehr so viel überraschte Gesichter sehe, wenn ich jemand irgendwas erzähle davon, dass man Webseiten nachhaltiger gestalten kann, dass auch jeder einen Digitalfußabdruck hat und dass der gar nicht so klein ist, weil das ist heute immer noch der Überraschungseffekt. Nö, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Und wenn das anders wäre, wäre das ja schon schön.
Was war für dich der ausschlaggebende Moment, dich so intensiv mit dem Thema digitale Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Gab es ein bestimmtes Erlebnis oder eine Erkenntnis?
Als Chemiker hast du natürlich schon eine natürliche Motivation, dass die Dinge, die du verantwortest, die du herstellst, die du synthetisierst oder wo du arbeitest, die Natur nicht schädigen. Da zählt natürlich auch das ganze Nachhaltigkeitsthema mit dazu, obwohl die Chemie natürlich oft einen sehr negativen Ruf hat. Aber ich sage immer, wenn ihr keine Chemie hättet, hättet ihr nichts, weil es geht darum, dass wir halt alles verantwortungsvoll nutzen und alle Kleider sind Chemie, aber wenn wir die halt nach 3-mal Tragen wegschmeißen, ist die Chemie nicht schuld, sondern wir, würde ich dann mal sagen. Von daher war das sowieso schon immer ein Punkt bei mir und wir haben auch schon im Studium gehört, dass da Probleme auf uns zukommen werden irgendwann, wenn wir nicht gegensteuern und die CO2-Emissionen oder generell die Treibhausgasemissionen reduzieren, nicht mehr so viele fossile Brennstoffe verbrennen. Das war schon in den 90er Jahren. Es gibt auch ein paar Leute, die das wissen, aber leider sind immer wirtschaftliche Interessen stärker und die fossile Industrie hat halt immer auf der Welt noch leider das Sagen und ist auch für die meisten Probleme verantwortlich, die wir heute haben. Und da muss man halt dagegen angehen und da kann halt jeder überlegen, wie er das machen kann. Also ich bin halt Chemiker, das heißt, so die ganzen Dinge sind mir halt vertraut. Dann habe ich schon immer mich mit Servern seit den 1990er Jahren beschäftigt, Server konfiguriert, war immer schon datensparsam, habe Daten reduziert. Meine Frau sagt dann auch, ich bin geizig, aber ich bin eher datensparsam oder Datenminimalist, kann man sich ja nennen, und immer schon geguckt, dass ich nicht zu große Mails verschicke, dass meine Websites schlank sind, weil schlank bedeutet auch schnell und schnell ist ja auch ein Vorteil. Das war ja die ursprüngliche Maxime von Google. Mach deine Seiten schnell und mach sie nutzerfreundlich und der Rest, da kannst du dich auch noch drum kümmern, aber das sind so die wesentlichen Dinge. Und dann habe ich auch irgendwann einige Bücher gelesen, zum Beispiel habe ich schon öfter erwähnt, World Wide Waste von Gary McGovern, und dann habe ich dann gedacht, du kannst doch mal versuchen, auch mal in deiner Branche eine Veröffentlichung dazu zu schreiben. Habe ich dann gemacht. Und ihr wisst ja, wie das ist. Du machst was und dann wirst du gefragt, willst du da mal was schreiben? Dann hatte ich irgendwann einen Titelbeitrag in der Website-Boosting an der Backe. Aber das war natürlich eine Ehre, den zu schreiben zu dürfen, obwohl ich noch nie was für die Website-Boosting geschrieben hatte. Und da wurde ich dann auch gefragt, magst du ein Buch schreiben? Du kannst ja schreiben von Springer. Habe gesagt, gut, kannst du ja auch machen. Und dieser Podcast, das war dann so eine eigene Idee und macht halt Spaß. Du kannst halt noch viel Aufklärungsarbeit leisten und im Idealfall kann man damit irgendwann auch mal seinen Lebensunterhalt verdienen, aber das ist im Moment noch nicht so einfach, weil wir da eher noch in der Awareness-Phase sind, glaube ich, wie man das ja so nennt.
Was sind die größten Herausforderungen, die du im Bereich der digitalen Nachhaltigkeit siehst? Gibt es Kritikpunkte, die dir häufig begegnen und wie gehst du damit um?
Gut, ein paar Kritikpunkte habe ich ja schon genannt, dass die Leute sagen, die Kunden fragen das nicht nach, das ist ja so wenig. Deswegen muss man gucken, dass man dort echte Showcases kriegt. Ich bin immer auf der Suche in einer richtig großen Firma, um dann mal zu dokumentieren, wie viel CO2-Emissionen zum Beispiel die Website hatte. Ich war vor kurzem beim OMT auf der Konferenz und da hatten wir immerhin von Cloudflare, ein Teil des Hostings läuft halt über Cloudflare, da wird natürlich vieles weggefiltert und da kam dann raus, dass diese Website 1,6 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr hat. Könnt ihr jetzt sagen, ist nicht die Welt, 1,6 Tonnen ist ein Flug von Frankfurt nach Madrid, habe ich es glaube ich und zurück, habe ich rausgefunden, aber guckt mal, wie viele Webseiten es gibt und wenn jede Website irgendwann so viele CO2-Emissionen größer wie ein Mensch hat, dann ist das halt auch ein Faktor, an dem wir arbeiten oder schrauben können. Das heißt, wir brauchen wirklich Beispiele und wenn wir zu den richtig Großen gehen, Google weiß ich nicht, aber ich habe zum Beispiel von Meta mal gelesen, dass das irgendwie 380 Millionen Tonnen pro Jahr oder 380.000 Tonnen, nicht Millionen, das wäre zu viel, CO2-Emissionen pro Jahr wären, um das ganze Metaversum dann zu betreiben mit allen Rechenzentren, Servern. Und dazu kommt ja dann auch noch die Nutzung oder der Stromverbrauch, den wir auf unseren Endgeräten haben und die Netze. Also bei denen kommt natürlich schon was zusammen, aber das ist immer so ein Punkt, wo du gegen angehen musst. Du hast natürlich generell auch die Klimaleugner, aber mit denen, sorry, kann man sich halt nicht mehr abgeben. Also wer das immer noch verneint, dass der Mensch irgendeinen Einfluss auf das Klima in den letzten Jahren hat, mit dem macht es eigentlich keinen Sinn mehr zu diskutieren. Ist zwar schade, aber das muss man dann auch sagen. Aber habe ich zum Glück relativ selten, auch bei LinkedIn relativ selten, aber da gibt es ja auch immer ein paar schöne Gegenargumente oder es gibt so eine schöne Karikaturenserie, hatte ich da ja auch mal, wo du diese ganzen typischen Klimaleugner-Argumente dann schön mit einer witzigen Karikatur entkräften kannst.
Glaubst du, dass wir uns in der digitalen Welt generell auf weniger und effizientere Technologien konzentrieren sollten? Oder ist Wachstum im digitalen Bereich unvermeidbar?
Effizienzgewinn wird uns ja schon immer versprochen. Wir erhöhen nur die Effizienz und dann geht auch der Stromverbrauch runter. Aber da wird halt immer vergessen, dass wir halt die Rebound-Effekte haben, weil jede neue Technologie führt dann dazu, dass sie eben exzessiver genutzt wird. Nehmt nur mal, als die Smartphones rauskamen, wie viele Fotos gab es vor der Smartphone-Zeit, wie viele Fotos gibt es heute? Wahrscheinlich 99% mehr als vor der Smartphone-Zeit, weil es halt so einfach geworden ist und die müssen halt alle auch irgendwo gespeichert werden. Deswegen wird es dieses Wachstum natürlich immer geben. Wir müssen halt sehen, dass wir halt verantwortungsvoll mit Daten umgehen. Das habe ich ja auch schon mal in einem anderen Interview gesagt. Ich wünsche mir, dass wir irgendwo Daten wertschätzen, so wie wir Wasser, Strom, Lebensmittel oder die Natur wertschätzen und nicht einfach nur Daten sehen. Ja, also es ist egal, ob ich dir jetzt eine 10-Megabyte-Mail schicke oder ob ich die nur per Link reinmache. Nee, es ist halt nicht egal für die Umwelt. Hat es dann schon einen Einfluss, zwar nicht auf deinen Geldbeutel. Und deswegen ist es halt die Frage, dass wir da einen Mindset-Wechsel dann schaffen. Aber da ist, glaube ich, immer noch relativ viel Aufklärungsarbeit nötig, weil es gibt ja auch Zahlen, die dann besagen, dass Leute nur ihr Verhalten ändern, wenn sie damit Geld sparen oder ein relativ großer Prozentsatz der Bevölkerung. Es gibt halt auch die Idealisten oder auch die Privilegierten, zu denen ich mich auch zähle, die sich das leisten können. Es kann zum Beispiel nicht jeder jetzt ein A- oder ein B, Energieeffizienzklasse B Kühlschrank kaufen, weil der kostet halt viel mehr wie der Klasse D oder E. Aber der es kann, der soll das halt überlegen, ob er das will, weil er spart ja auch Strom dadurch. Aber ich denke, da ist noch einiges zu tun.
Wie siehst du die globale Zusammenarbeit in Sachen nachhaltige Digitalisierung? Gibt es Länder oder Regionen, die hier eine Vorreiterrolle einnehmen?
Es wird immer vergessen, dass das Internet ja eine globale Angelegenheit ist, war es schon immer und nicht vor Ländergrenzen Halt macht. Das kann man manchmal, muss man den Kopf schütteln, wenn die Politik sich wieder irgendwas ausdenkt. Oder früher war das ja noch schlimmer. Wir denken uns in Deutschland irgendwas aus und die Rest der Welt interessiert es gar nicht. Gut, die EU hat natürlich schon eine gewisse Marktmacht, sind aber auch nur 300 irgendwas Millionen Menschen von 8 Milliarden, da seht ihr auch, das sind auch nicht so viele. Klar, die haben halt mehr Geld, mehr finanzielle Mittel im Schnitt. Deswegen ist die internationale Zusammenarbeit natürlich wünschenswert, dass es Initiativen gibt wie das World Wide Web Konsortium oder die stellen ja auch zum Beispiel nachhaltige Regeln, dann versuchen sie dann zu verankern in dem Regelwerk des Internets. Aber das ist halt auch ein langwieriger, mühevoller Prozess und es gibt halt auch keine Vorschriften. Wenn wir jetzt Länder oder Regionen die Vorreiterrolle einnehmen, ist halt schwierig. Gut, es gibt natürlich die skandinavischen Länder, wo es halt vom Strom her besser ist oder die dann ihre Datencenter vielleicht intelligenter schon neben einem Hallenbad oder irgendeine andere Fabrik bauen können, weil es da auch nicht so viele Vorschriften wie hier in Deutschland gibt. Aber ich weiß nicht, ist mir jetzt nicht so bekannt. Es gibt immer Einzelfälle. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, irgendein Land ist jetzt bei nachhaltiger Digitalisierung, nachhaltigem Internet besonders führend. Es ist eher erschreckend, dass Länder wie die USA oder auch Deutschland da wirklich sehr weit hinten sind, weil dann immer die Industriebedenken kommen. Oder ihr habt ja vielleicht auch gehört, dass OpenAI jetzt Kernkraftwerke nochmal neu bauen will, um den ganzen Strom für die KI-Rechenzentren zu bauen. Und das ist eher die falsche Richtung.
Welche politischen Maßnahmen oder Regulierungen wären deiner Meinung nach notwendig, um die digitale Welt nachhaltiger zu gestalten? Gibt es bereits gute politische Ansätze?
Gut, wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet gerade, dass dann so die Politik natürlich schwer ist. Ihr seht ja zum Beispiel auch, wie es bei den Vereinten Nationen ist. Die können auch nicht irgendwas machen oder da gibt es immer viele Absichtserklärungen. So ist das natürlich auch hier, die Politik sind halt die Hände gebunden und dann kommen natürlich immer alle, oh, das ist gegen den Wettbewerb oder wenn jetzt die DSGVO jetzt zu strikt angewendet wird, dann werden irgendwann in Europa keine KI-Tools mehr entwickelt oder dann werden die Großen einen Bogen drum machen, aber da muss man halt dran arbeiten, dass dann Mittelweg gefunden wird, dass eben Daten dann schon anonymisiert genutzt werden. Aber in Deutschland sind wir immer so, nee, wir wollen die Daten gar nicht nutzen. Und deswegen ist das halt auch schwierig, dass die Politik da manchmal auch über die Ziele hinausschießt. Aber wir haben ja schon einige Dinge. Ich habe eben gesagt, DSGVO haben wir. Wir haben das Energieeffizienzgesetz für Rechenzentren. Wir haben nächstes Jahr das Barrierefreiheitsgesetz. Und vielleicht gibt es auch irgendwann mal ja eine CO2-Steuer oder CO2-Abgabe auf übermäßigen Datenkonsum oder die unbegrenzten Flatrates für Daten werden doch irgendwann mal wieder gedeckelt, weil das ist halt auch das Problem, dass ein paar Vielnutzer oder Vielkonsumierer dann so exzessiv viel nutzen, dass dann alle darunter leiden oder dass natürlich dann den Durchschnittskonsum oder Datentransfer von allen Nutzern in die Höhe treibt.
Was sind deine Pläne und Wünsche für die kommenden Episoden? Gibt es Themen, die du unbedingt noch behandeln möchtest, oder Gäste, die du gerne einladen würdest?
Gut, ob es noch 50 Folgen geben wird, weiß man ja immer so direkt nicht. Ideen habe ich natürlich schon eine, oder mein Podcast-Mentor Gordon Schönwälder hat mal gesagt, du musst ja eigentlich nur 50 Folgen machen und nächstes Jahr fängst du wieder von vorne an und machst die Updates, das kriegt eh kein Mensch mit. Gut, so hat er es nicht komplett formuliert, aber er hat natürlich recht, man kann immer noch mal Updates bringen. Aber ich habe natürlich schon noch Ideen für zukünftige Folgen. Ich wollte auch mal das Thema Kryptowährungen thematisieren, hatte da einen Interviewpartner, der ist dann leider wieder abgesprungen. Ich wollte auch mal das Thema Hardware oder Kreislaufwirtschaft thematisieren. Und was natürlich ganz spannend wäre, auch mal die jüngere Generation hier als Gast in den Podcast zu kriegen. Ich würde gerne mal zum Beispiel von Luisa Neubauer wissen, was so die Fridays for Future bei dem Thema machen. Die fordern natürlich immer Kohlekraftwerke stilllegen, Kreuzfahrtschiffe stilllegen, Flugverkehr stilllegen, weil sie das nicht nutzen. Aber wenn ich denen sage, ihr könntet mal euren Digitalkonsum überdenken an manchen Stellen oder nachhaltiger agieren, würde ich mir gespannt sein, was die so sagen würden. Oder natürlich Leute wie Sascha Lobo, wäre natürlich auch klasse, so ein Visionär mal drin zu haben. Oder Tim Berners-Lee, den man fragen könnte, ob er sich das alles so gedacht hat, als er Anfang der 1990er Jahre den ersten Browser gelauncht hat. Aber mir geht es gar nicht jetzt um irgendwelche Promis, hatten wir sogar schon als Gäste hier. Es geht um Leute, die jetzt ihr Thema so drin haben, die auch für ihr Thema brennen und die uns dann auch irgendwas mitgeben können. Und da bin ich halt immer auf der Suche und im Austausch. Und wenn es Leute gibt, die jetzt hier zugehört haben und sagen, ich wäre ja auch mal gerne in diesem Podcast zu Gast, WebBudGreen umfasst halt alles, was das Internet angeht, dann meldet euch doch gerne bei mir. Wir reden kurz und wir werden dann auch sicher ein Thema finden, über das wir uns unterhalten können.
Danke für das Gespräch. Ich hoffe, du konntest den Zuhörern einige interessante Impulse in dieser 50. Podcast-Episode mitgeben. Ich bin gespannt auf die Resonanz auf dieses Experiment.
Ja, ich danke dir für das Interview und die guten Fragen. Ich hoffe, dass diese Episode, die ein bisschen anders war, euch auch ein bisschen was mitgegeben hat, auch was Neues nochmal mitgegeben hat, und seid gespannt auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht, und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.